Ja, heute das Thema ist Next Step, der nächste Schritt. Ihr habt es schon gesehen, die Spuren im Sand. Die Frage auch persönlich an dich, wo wird dich dein nächster Schritt hinführen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Wo wird dich dein nächster Schritt hinführen? Hast du ein großes Ziel vor Augen, dass er schließlich dann auch darüber entscheidet, in welche Richtung du jetzt den nächsten Schritt ausrichtest? Ich mag in diesem Zusammenhang immer gerne diesen leeren Bilderrahmen, weil er symbolisiert, ein Bild symbolisiert, und er ist leer, weil jeder von uns natürlich hier auch ein anderes Bild in diesem Bilderrahmen hat. Aber heute geht es eben auch um die Frage, dem mal nochmal nachzugehen: Wie sieht denn dieses Bild aus? Hast du ein Bild? Und veränderst du vielleicht dieses Bild? Entwickelst du es weiter? Welches Bild haben wir als Gemeinde? Weil das entscheidet schließlich darüber, in welche Richtung es weitergeht. Oder suchst du noch nach solch einem Ziel und gehst auch mal hierhin und mal dorthin? Oder bist du aus welchen Gründen auch immer gerade in einer Situation, wo du eher auf der Stelle trittst? Auch das gibt es ja in unserem Leben. Wie auch immer es dir jetzt gerade geht, du bist herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass du auch erlebst, dass du gerade hier am richtigen Ort bist. Eben auch mit dieser Frage nach dem nächsten Schritt. Dieser Gottesdienst und auch wir als Gemeinde möchten Menschen helfen, also auch dir und dich unterstützen, den Weg zu finden und Sicherheit darin zu finden, welches der Next Step, der nächste Schritt ist. Ich persönlich finde es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken: Soll ich den Spuren, die dort im Sand sind, einfach folgen? Und wenn dann das auch noch andere tun, dann entsteht ein Weg. Oder soll ich vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen? Das deutet sich jetzt ja hier auch an. Wir sehen, es sieht so aus, wie wenn es hier losgeht, und verschiedene Möglichkeiten eröffnen sich. Auch wir als Gemeinde haben seit einigen Jahren einen intensiven Prozess, in dem wir neu fragen: Was ist unsere Aufgabe, was ist unser Ziel und wie sieht der Weg aus, den wir jetzt in unserer Zeit dafür gehen müssen? Und wir haben das zusammengefasst in dem Leitsatz, den du, Gisela, ja auch schon heute zitiert hast. Der steht an unserer Tür. Unsere Vision komprimiert in dem Satz: Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Und daraus stellt sich natürlich die Frage: Was bedeutet das, wenn Menschen Heimat finden, Gottes Liebe erleben? Und wir können das jetzt auch gleich hier vorne sehen. Dann bedeutet es natürlich, dass Menschen sich zu Hause fühlen, dass sie Gott begegnen. Jeder verbindet natürlich etwas anderes auch mit dem Gefühl Heimat, aber es ist jedenfalls etwas sehr Positives, etwas, was für jeden Menschen wichtig ist und was wir dringend brauchen. Klappt das mit der Projektion? Das wäre jetzt ganz hilfreich. Weil wir nämlich festgestellt haben, wenn Menschen Heimat finden wollen und sollen, dann ist das nicht etwas, was sozusagen vielleicht nur mit einem Punkt verbunden ist, sondern wir möchten Menschen mitnehmen auf einen Weg, Schritt für Schritt, Step by Step. Und wir haben erkannt für uns, dass 4 Schritte dabei sehr wichtig sind. Und der erste ist, dass Menschen Gott erkennen, dass sie ihn erfahren und eine Beziehung zu ihm bekommen, dass sie Jesus kennenlernen. Und der zweite Punkt, den wir auch erkannt haben, ist, dass sie Teil der Gemeinschaft werden, dass sie integriert werden und ankommen. Der dritte ist, dass sie erkennen, wer sie eigentlich selber sind, wie wunderbar Gott sie gemacht hat, welches wunderbare Design sie haben und dass sie von Gott geliebt sind, also ihre Berufung entdecken. Und das vierte, dass sie einen Unterschied machen können. Also mache einen Unterschied, werde selbstwirksam, wie wir heute sagen, und fang an, ein Gestalter auch in dieser Welt zu werden. Ein gutes Bild, mit dem man das auch zum Ausdruck bringen kann, um was es dabei geht, ist der Baum. Der Baum hat ja tiefe Wurzeln und eine tiefe Verwurzelung unterhalb der Erde, das sieht man gar nicht, aber er hat eben auch ein großes Blätterwerk und einen Stamm, was sich ausbreitet ins Leben, wo er wirklich sichtbar ist, Frucht bringt und sich ja Raum einnimmt. Und die ersten beiden Punkte, Gott kennenlernen und in Beziehung zu anderen Menschen treten, das stillt eigentlich unser tiefes Bedürfnis nach Verbundenheit. Und das ist das Wurzelwerk, was wir alle brauchen. Und der dritte und vierte Punkt, unsere Berufung und einen Unterschied machen, das ist die sichtbare Welt, wo wir etwas gestalten, wo wir wachsen, wo wir Frucht bringen. Und das ist der Stamm und das Blätterwerk. Ich finde, damit kann man das recht schön veranschaulichen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass die Wurzeln in Jesus Christus eingewurzelt sind. Das ist unser Anliegen und das steht für uns im Zentrum, dass Jesus Christus das Fundament ist, sozusagen das Erdreich ist und dass aus ihm heraus alles kommt. Damit wollte ich euch einfach hineinnehmen, auch um das anschaulich machen, was für uns, wie sich unsere Vision auch konkretisiert in verschiedenen Punkten. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen kleinen Werbeblock einführen. Wir wollen nämlich im November ein neues Angebot starten und das heißt dann sinnigerweise auch Next Steps. Und das heißt, dass wir an jedem Sonntag nach dem Gottesdienst so für eine Stunde ein Kurzseminar anbieten und zwar genau durch diese vier Steps hindurch. Gott erkennen, Teil der Gemeinschaft werden, seine Berufung entdecken und einen Unterschied machen. Und wir wünschen uns, und dass jeder vielleicht von uns und auch Menschen, die neu hierher kommen, an diesem Angebot teilnehmen können, um ihren Weg auch zu finden und auch zu verstehen, wie wir als Gemeinde ticken und damit wir dann miteinander auch ja, wirksam werden können und Gottes Traum teilen können, der ja möchte, dass Menschen auf einen Weg kommen, der ja, sie segnet und zu einem Segen für diese Welt wird. Next Steps ab November. Ihr erfahrt dann noch ein bisschen mehr dazu, aber das schon als kleiner Ausblick. Heute möchte ich mit euch in einen starken Bibeltext hineingehen, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, und zwar Psalm 23. Es ist ein starkes Wort Gottes, das jeden ermutigen kann. Es gibt Menschen, die jeden Tag beten. Es kann sie euch aber auch ermutigen, euren nächsten Schritt zu erkennen und zu gehen. Und ich finde, wir können auch unsere Vision daran wunderbar nochmal anschaulich machen. Zunächst einmal zu dem Text. Überschrieben ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Genau, Entschuldigung, ich bin gerade hier. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für mich persönlich ist dieser Psalm Ausdruck eines Menschen, der Heimat gefunden hat bei Gott und tief in seiner Liebe verwurzelt und gegründet ist. Und ich glaube, er gibt dir die Anregungen und Fragen, die dich dafür inspirieren können, dein eigenes Zielbild zu malen für deinen eigenen persönlichen Weg. Also Antworten zu finden auf diese Frage, ja, wo soll ich eigentlich hingehen? Was ist der nächste Schritt? Und ich möchte mit euch jetzt anhand von unseren vier Punkten durch den Psalm gehen. Und der erste Punkt ist ja, lerne Gott kennen. Und da sticht für mich heraus die Aussage, der Herr ist mein Hirte. Was für ein Bild entsteht dabei vor deinem inneren Auge? Also ich denke, das kann ein sehr idyllisches Bild sein, wie ein Hirte über seine Herde wacht und wie schön das für seine Schafe ist. Man kann die Stimmung solcher Bilder genießen. Aber am Ende stellt sich doch dann trotzdem die Frage, wer ist denn der Herr für dich? Wer ist denn dein Hirte? Ist der Herr dein Hirte? Oder wenn wir das jetzt tatsächlich auf Jesus beziehen, ist der gute Hirte Jesus Christus dein Herr? Also, wer ist dein Hirte? Welche Einflüsse bestimmen dein Leben? Das weißt du selber am besten. Ich persönlich habe schon als Kind gelernt, zu Gott zu beten und auch Trost darin zu finden. Und in meiner Herkunftsfamilie sind wir auch relativ regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Also Gott und Kirche spielten eine Rolle für mich. Aber offen gestanden hatte ich nie das Gefühl damals, dass Jesus mein Hirte ist oder gar mein Herr. Also trotz einer gewissen Kirchlichkeit habe ich mich eher verloren und ausgeliefert gefühlt. Also wie ein Spielball, den das Schicksal irgendwo hingekegelt hat, in diese Welt. Und das lag daran, dass ich diesen Hirten ja vielleicht schon mal ab und zu davon gehört habe, aber ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Und das änderte sich in meiner Jugendzeit. Da lernte ich Jesus persönlich kennen. Mir wurde klar, Jesus lebt wirklich. Ich weiß, dass ich damals noch, ich bin dann nach Hause gekommen zu meiner Familie. Jesus ist wirklich real. Der ist wirklich auferstanden. Ich habe meine Brüder bearbeitet, meine Eltern, die haben mich alle mit großen Augen angeguckt. Mein Bruder sagte doch, ich bin doch Christ. Also er fühlte sich irgendwie gleich persönlich angegriffen. Wollte ich ja gar nicht. Vielleicht ein bisschen, also herausfordern. Ich habe dann auch so ein Schildchen mir besorgt, Jesus lebt. Und manche Ältere unter uns kennen das noch, ja. Ich bin in der Schule, habe ich die Lehrer gefragt, darf ich Sie was Persönliches fragen? Ja, sind Sie Christ? So richtig? Ja. Und das Schöne war, dieser Lehrer, Dr. Otto Kampe, ist leider schon verstorben, hat dann eines Tages mal im Unterricht gesagt, ja, es gibt da so eine Veranstaltung, wo Theologiestudium vorgestellt wird. Und dann fragte ich, Herr Liedmeier, wäre das nicht was für Sie? Habe ich gesagt, wie soll ich das schaffen? Ich habe kein Latein, kein Griechisch, kein Hebräisch. Ach, das haben andere auch schon geschafft. Vielleicht war das, ich denke, das war so ein kleiner Hinweis und Kick, der mich dann in diese Richtung gebracht hat und mir geholfen hat, meinen Zielvision für mein Leben zu finden und diese Ermutigung da auch zu bekommen. Aber der springende Punkt war, dass ich plötzlich wusste, Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist mein Schicksal, er ist wirklich der Sohn Gottes und Gott. Und ihm möchte ich mein Leben anvertrauen. Er soll mein Herr und mein Hirte sein. Und das habe ich dann tatsächlich auch im Gebet zum Ausdruck gebracht und angefangen, mit ihm zu kommunizieren, real mit ihm umzugehen. Ich weiß, ich habe dann irgendwie eine Kerze angezündet, einen Tee hingestellt und habe dann gebetet und gelesen. Es war so richtig romantisch. Und das war Ausdruck einfach, dass ich das für real genommen habe. Und das hat mein Leben verändert. Ich war jetzt ja noch nicht gleich so der absolute Heilige, ne? Jetzt auch noch nicht. Ich habe gesagt, Herr, du musst mit mir kämpfen. Ich brauche das. Du musst mit mir kämpfen. Also richtig ringen mit mir. Und das hat er auch getan. Er hat auch noch nicht damit aufgehört. Nur zu eurer Information. Diese Entscheidung, dass ich wirklich entschieden habe, Jesus, du sollst mein Hirte und mein Herr sein, das hat mein Leben verändert. Und es ist keineswegs perfekt geworden. Das möchte ich dazu sagen. Aber es fing an, heil zu werden. Und eine konstruktive und positive Richtung zu bekommen. Ein gutes Ziel. Und an diesem Ziel habe ich mich Schritt für Schritt in meinem Leben immer wieder orientiert. Und wenn ich dann abgekommen bin irgendwo, habe ich immer wieder gefunden, den Weg zurück auf dieses Ziel. Ich habe meine Heimat gefunden und Gottes Liebe persönlich erlebt, weil Jesus Christus mein Hirte und mein Herr geworden ist. Und das, ihr Lieben, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, was es bedeutet, dass wir meinen, als Gemeinde auch den Auftrag zu haben, das an die erste Stelle zu stellen, dass Menschen Gott kennenlernen. Das wünschen wir uns so sehr, dass wenn du hierher kommst, dass du spürst, es geht darum, dass Jesus hier ist, dass Gott präsent ist und dass er dich liebt und dass er dein Leben in eine gute, positive Richtung bringt. Du bist kein Spielball des Schicksals, sondern Gott liebt dich. Und er ist persönlich gekommen in diese Welt, um dich an die Hand zu nehmen und ins ewige Leben zu führen. Das ist der erste Punkt. Und die Frage ist, hast du diesen Schritt schon getan? Ist Jesus dein Hirte und dein Herr? Das ist sowas wie ein Herrschaftswechsel, wenn man so will. Dass du wirklich sagst, alles was andere, was bisher mein Leben bestimmt hat, blindes Schicksal oder was auch immer, weg. Sondern ich sage, ich weiß, Gott durch Jesus ist mein Herr. Und das ist der erste Punkt. Hast du diesen Schritt schon getan? Ist Jesus dein Hirte und Herr und dein Befreier? Und das ist kein großer Schritt, ein bedeutender Schritt, aber es ist ein Schritt, den du tun kannst, heute tun kannst. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, weil alles Weitere ergibt sich eigentlich aus diesem Schritt. Das Zweite. Werde Teil der Gemeinschaft. Das mache ich fest an dieser Aussage, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich weiß gar nicht, ob du mit dieser Sprache noch vertraut bist. Ja, eine Aue, was ist denn da vor Augen? Klar, grünes, fettes Gras, dazwischen kleine Wasserbäche. Ihr habt ja euren Bauernhof danach benannt, ja, der Auenhof, sehe ich gerade jemanden. Eine wunderbare Vorstellung jedenfalls für ein Schaf. So weit, so gut. Aber da ist noch etwas anderes zu sehen auf der Aue. Auf den grünen Auen tummeln sich auch noch andere Schafe. Oh, das ist eine Überraschung. Der zweite Step auf dem Weg mit Jesus ist der Schritt in die Gemeinschaft, in die Gemeinde. Die Frage, die sich vielleicht dem einen oder anderen stellt, ist das wirklich nötig? Was denkst du? Einige sagen ganz klar ja, andere sagen, ah, ich weiß nicht. Also, ich habe das mal bei Schafen recherchiert und als erste Regel für angehende Schafhalter Folgendes gefunden. Schafe sind Herdentiere und dürfen deshalb nicht einzeln gehalten werden. So, das ist doch mal eine Aussage. Sie dürfen gar nicht einzeln gehalten werden, weil sie einander brauchen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Schafe und die Schafherde so oft als Bild dafür benutzt wird, für die Gemeinde und für das, was da entstehen soll, unter dem guten Hirten. Und dann heißt es sogar weiter, müssen Sie doch einmal ein Tier isolieren. Zum Beispiel aufgrund einer Krankheit sollten Sie ihm den Sichtkontakt zum Rest der Herde ermöglichen. Und wenn das so ist, ich finde das eigentlich cool, dass man wenigstens die anderen Schafe noch irgendwie sehen kann. Und wahrscheinlich müssen wir wirklich drüber nachgehen, wenn Menschen auch vielleicht krank sind oder nicht mehr so kommen können. Wie können sie wenigstens den Sichtkontakt noch zur Gemeinde erhalten, dass sie spüren, sie sind noch damit verbunden, weil das einfach so wichtig ist, weil sie gar nicht existieren können und krank werden, wenn sie nicht diese Verbundenheit haben. Das fand ich jetzt echt spannend, weil ich das so noch nicht wusste von den Schafen. Die Landwirte wissen das, aber wir nicht. Ähnliches gilt eben für uns Menschen. Als Gott den Menschen schuf, stellte er fest, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und deshalb erschuf er den Menschen als soziales Wesen. Mit einem Gegenüber. Auch Jesus hat immer sofort eine Gemeinschaft hergestellt, wenn wir in die Evangelien schauen und darauf geachtet, dass keiner seiner Jünger isoliert ist. Wenn er die Jünger aussandte, waren sie immer zu zweit unterwegs. Und in der frühen Kirche versammelte sich die Gemeinde im Gottesdienst und hin und her in den Häusern, also auch in kleinen Gruppen und Gemeinschaften. Und es wird auch von den Beziehungen, wo zwei oder drei zusammenkommen sind, berichtet. Und diesem Vorbild, ihr Lieben, möchten auch wir folgen als Gemeinde. Denn Jesus wollte damals und will heute immer noch eine besondere Gemeinschaft, nämlich die Gemeinde stiften. Das ist ihm sein Herzensanliegen. Das hat zwei Gründe, auch mit unseren Bedürfnissen hängt das zusammen. Nämlich, dass Gemeinschaft ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und wir haben das gerade an den Schafen gelernt. Und das Zweite ist, dass die Gemeinschaft Gottes Weg ist, uns zu verändern. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Es gibt einen schönen Bibelvers, mit dem man das auch anschaulich machen kann. Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also das hört sich jetzt wieder herausfordernd an. Aber ich möchte euch ermutigen. Ich habe gelernt, wir brauchen meistens immer noch mal wenn wir eine Trost haben, brauchen wir auch eine Herausforderung. Und wenn wir diesen Segen der Verbundenheit und der Gemeinschaft und das Kuschelige und das Schöne haben und die Geborgenheit in der Gemeinschaft, brauchen wir auch das andere, dass Sie sehen, hier sind wir auch herausgefordert, hier haben wir Wachstumsmöglichkeiten, hier verändern wir uns und ja, das ist die andere Seite. Da wird auch geschliffen. Und genau wie die Jünger damals sind auch wir heute alles andere als perfekt. Was unsere Prägungen und unser soziales Verhalten angeht. So ist es doch, oder? Deshalb brauchen wir Veränderung, Lernprozesse und Freisetzung eines neuen christusgemäßen Charakters. Und nach meiner Überzeugung hört das nicht auf, solange bis wir dann eines Tages in den Himmel gehen. Und mit der Hilfe des guten Hirten soll die Gemeinde ein Ort sein und werden, an dem wir neue und positive Bindungserfahrungen machen, indem wir lernen, einander zu lieben. Auch das ist ein Lernprozess. Wir kriegen es geschenkt, aber wir müssen es auch immer wieder erringen. Und deshalb fördern wir Kleingruppen und verbindliche Beziehungen und ermutigen dazu, sagen, wenn du ja, dich integrieren willst und weiterkommen willst, dann such einfach auch eine Kleingruppe, einen Hauskreis und ein Team und gib dich hinein in verbindliche Beziehungen. Und außerdem, ihr merkt ja auch, dass die Gemeinde wächst und eine Gemeinde, die wächst, die muss auch, die größer wird, die muss kleiner werden. Nämlich kleine Zellen entwickeln, wo man dann konkret auch Beziehung leben kann. Deshalb so die Frage nochmal jetzt an dieser Stelle: Wie kannst du dich besser in die Gemeinschaft integrieren? So die Frage nach dem Next Step. Was ist jetzt dran? Kleingruppe? Vielleicht das Suchen einer Freundschaft. Manchmal traut man sich ja nicht, aber man kann ja mal sagen, ja, wollen wir nicht freundschaftlich auch miteinander verbunden sein? Oder auch Versöhnung, wenn man merkt, dass was im Argen ist. So viel zum zweiten Punkt. Jetzt zum dritten. Entdecke deine Berufung. Das mache ich fest an der Aussage, du salbest mein Haupt mit Öl. König David, dem dieser Psalm zugeschrieben wird, wurde einst vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Keiner hätte damals gedacht, dass der kleine Hirtenjunge solch eine große Berufung bekommen würde. Jetzt inzwischen ist wahrscheinlich schon viel Wasser den Jordan hinuntergelaufen und David musste erfahren, dass es immer noch viel Widerstand gegen seine Berufung und sein Königtum gibt. Und manchmal, und das kommt in dem Psalm ja zum Ausdruck, empfindet er seinen Weg als dürres Tal, das heißt wörtlich Tal der Todesschatten, und fühlt sich von Feinden bedroht. Doch er schildert hier, dass Gott ihn in allen Herausforderungen stärkt, versorgt und bestätigt. Das heißt, mitten in all den Herausforderungen gesteht er es sich zu, bei Gott zur Ruhe zu kommen, am Tisch zu sitzen des Herrn, bei seinem Hirten und zu erfahren und zu spüren, dass Gott ihm seine Salbung erneuert, dass er ihm Zuspruch gibt, dass er ihn tröstet, dass er ihn aufrichtet und zu ihm steht. Was kann das für dich und für mich bedeuten? Wenn Jesus unser Herr und Hirte wird, dann werden wir zu Gottes Kindern. Das heißt, wir sind Königskinder. Eigentlich könnten wir auch so kleine Kronen auch mal bekommen, ne? Wir empfangen die Salbung des Heiligen Geistes. Epheserbrief heißt, wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott kommt uns ganz nahe. Er segnet uns, er nimmt uns als seine Kinder an, er gibt uns seine Prägung, seine Gegenwart. In Christus sind wir Königskinder Gottes. Ich weiß nicht, an was du zuerst gedacht hast beim Stichwort Berufung. Wahrscheinlich so das ganz Besondere, was dich auszeichnet. Da kommen wir auch noch hin. Aber ich glaube, es gibt auch etwas, was uns als Kinder Gottes verbindet bei diesem Thema Berufung. Dass wir dazu berufen sind, Königskinder Gottes zu sein. Das hat was mit unserer Identität zu tun. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Es ist ein Geschenk, eine Gnade, die wir im Glauben empfangen dürfen. Es ist wirklich ein gedeckter Tisch der Gnade, an den wir uns setzen dürfen, obwohl doch wir denken, es spricht so viel dagegen. Und ich glaube, das ist zutiefst eine geistliche Erfahrung, die wir im Gebet machen können, im Gottesdienst, in der Anbetung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum alle Aktivität in der jüdisch-christlichen Tradition erstmal herauskommen soll aus der Erfahrung des Sabbat, des Ruhens und aus der Feier der Auferstehung unseres Herrn am Sonntag, so wie wir es heute tun. Das schafft die Grundlage. Hier erfahren wir unsere Identität, noch einmal den Zuspruch dieser Salbung. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn das aus dem Ruder gelaufen ist, du kannst das in Ordnung bringen, aber deshalb fällst du nicht einfach so aus meiner Hand. Ich stehe zu dir, auch wenn so viele Feinde da sind in deinem Leben. Watchman Nee hat gesagt, Jesus Christus will uns alles schenken, aber wir können nichts empfangen, wenn wir nicht in ihm ruhen. Wir müssen lernen, uns zu setzen. Und er knüpft dabei an den Epheserbrief, wo es heißt, wir sind mit Christus eingesetzt im Himmel. Was ein cooles Bild. Christus sitzt so auf seinem Thron und es fängt erstmal alles damit an, dass wir mit eingesetzt sind. Also sitzen tut in der Antike eigentlich immer nur der Boss. Und die anderen müssen stehen. Und so sind wir in Christus wirklich gesegnet als Königskinder. Und das will uns, denke ich, dieser Text auch sagen. Und vielleicht hat der ein oder andere das Gefühl, ich brauche nochmal neu diesen Zuspruch. Wir werden heute in diesem Gottesdienst auch dir das Angebot machen, mit Öl gesalbt zu werden. Und vielleicht willst du das damit auch verbinden, nochmal so diese Erneuerung, diesen Zuspruch, deine Identität in Christus. Und darüber hinaus dürfen wir auch entdecken, was jeden und jede von uns ganz besonders ausmacht, was uns besonders geschenkt ist, unsere besonderen Gaben, die wir von Gott empfangen haben und besondere Aufgaben, die er uns auch vor die Füße legt. Und das ist klar, das erleben wir. Jeder von uns ist anders und es ist cool, zusammenzuwirken. Zum Beispiel so in einem Gottesdienstteam, wo so viele Gaben zusammenkommen. Wo stehst du? Jetzt die Fragen im Blick auf den Next Step. Bist du dir deiner Würde und Autorität bewusst? Weißt du, welche besonderen Gaben und Aufgaben Gott dir gegeben hat? Welcher Next Step ist für dich dran? Der vierte und letzte Punkt. Mache einen Unterschied. David hat trotz allem eine positive Zukunftserwartung. In Vers 6 sagt er, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und zwar mein Leben lang. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das konkret? Und ich deute das doppeldeutig. Also David erwartet Gutes und Barmherzigkeit für sich selbst, dass er gesegnet wird. Aber ich glaube, er erwartet auch, dass Gutes und Barmherzigkeit ihm folgen wird. Das heißt, es wird ein Ertrag seines Lebens sein, von dem auch andere etwas haben. Gerade wenn man König ist, wünscht man sich das ja auch, ne? Einfluss hat und Auswirkungen auf andere Menschen. Und jeder von uns hat Auswirkungen auf andere Menschen. Überleg mal, wie viele Menschen an dir hängen, privat, in der Familie, als Vater, Mutter, im Beruf, in der Gemeinde, Nachbarschaft. So viel Einfluss. Gutes und Barmherzigkeit sollen mir folgen. Also er will keine verbrannte Erde hinterlassen, sondern Gutes und Barmherzigkeit. Und das ist damit gemeint, wenn wir sagen, mache einen Unterschied. Und jeder von uns hat Einfluss. Wie nennt man solche Leute, die Einfluss nehmen heute? Influencer. Also nicht Influenza, sondern ein Influencer werden. Wir alle sind dazu berufen, Influencer zu sein. Also Einflussnehmer. Im Epheserbrief heißt es 2, Vers 10, wir sind Gottes Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also es gibt gute Werke, Gutes und Barmherzigkeit, was Gott vorbereitet, womit wir Einfluss nehmen können in unserem Leben. Was bedeutet das für dich? In der Familie, in der Gemeinde, in der Schule, der Ausbildung, im Beruf, Studium, was ist dein nächster Schritt? Also, Dienst vielleicht zu übernehmen, aktiv zu werden oder dir einfach mal Zeit zu nehmen, vielleicht heute sagen, Herr, was bedeutet das, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen in all diesen Lebensbereichen? Und ich glaube, dass Gott dieses Bild für dich konkreter werden lassen möchte. Wenn du hinhörst, wird er es malen. Und er wird dich segnen und zu einem Segen machen. Ich möchte mit der Frage schließen, die ich schon am Anfang gestellt habe. Wohin wird dich dein nächster Schritt führen? Was hast du für eine Vision vor Augen? Gott will dir Heimat geben und dich tief in seiner Liebe verwurzeln, in Jesus Christus. Und der wichtigste Schritt ist das vertrauensvolle Bekenntnis zu Jesus, der Herr ist mein Hirte. Und dann geht es Step um Step weiter. Tiefer in die Gemeinschaft, hinein in deine Berufung, hinein darin auch Einfluss zu nehmen. Von der Wurzel im Verborgenen hinaus in das sichtbare Wirken. Jesus Christus liebt dich und will dir diesen Next Step zeigen. Amen. Ich möchte euch so ein paar Sekunden Zeit geben, einfach noch mal kurz zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen, auf diese Punkte zu schauen. Und dann biete ich euch an, dass ihr euch eins macht mit einem Gebet, das ich sprechen werde. Und danach wird Gisela übernehmen. Wir wollen dann noch eine Zeit der Anbetung haben.